Wow, Standing Ovations noch bevor es losgeht. Das nenne ich Gemeinde. Liebe Nicole, lieber Markus, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist uns auch eine große Ehre, hier zu sein. Und was soll ich sagen? Ich fühle mich wie zu Hause. Es ist tatsächlich ähnlich wie bei uns. Die Band, ihr seid echt klasse. Danke, dass ihr uns so richtig hineingenommen habt, hineingetragen in Gottes Gegenwart. Und was ich auch weitergeben möchte, es ist einfach schön hier zu sein, weil ich spüre, dass ihr einen Hunger habt, einen Hunger nach Gott, einen Hunger nach Gottes Wirken. Und dieser Hunger, er bleibt nicht ein Hunger, sondern weil ihr euch öffnet, wird dieser Hunger gestillt. Gott ist hier, er wirkt hier und deshalb, wenn du heute zum ersten Mal da bist, ich übrigens auch, heiße ich dich auch an diesem Ort willkommen. Es ist ein guter, ein sicherer Ort, an dem Gott dir begegnen möchte. Schön, dass du da bist. Die Art und Weise, wie du stehst, hängt davon ab, wo du sitzt. Die Art und Weise, wie du im Leben stehst und durch das Leben gehst, ist davon abhängig, wo du sitzt. Und vielleicht habt ihr euch schon gefragt, was machen die Sessel hier? Ich würde sagen, ich setze mich mal. Wir beginnen an dem Ort ohne Gott. Der erste Vers, den ich heute vorlesen möchte, steht in Epheser Kapitel 2, Vers 4. Und da heißt es, Gottes Barmherzigkeit ist groß. Und ich werde bei diesem Satz erstmal ein bisschen stehen bleiben, bevor wir weitermachen, weil dieser Satz macht den Unterschied in dieser Predigt. Wir müssen uns das Ausmaß dieses Satzes erstmal bewusst machen, damit all das, was jetzt kommt, überhaupt verarbeitbar ist und erträglich ist. Gottes Barmherzigkeit ist groß. Und bevor ich jetzt schon am Anfang hyperventiliere, sage ich euch gleich warum. Es kommt gleich so ein kleiner Absturz. Wisst ihr, ich liebe die Bibel, ich liebe Bibelstellen und ich liebe die Verse, die so eins nach dem anderen aufbauen und du merkst, boah, da ist eine Steigerung da und gleich geht's richtig nach oben und man könnte meinen, es geht gleich so, aber nein, es folgt der Absturz, der Ort ohne Gott. Weiter heißt es, Gottes Barmherzigkeit ist groß, wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Boah, was für ein Wechsel, was für eine Dramatik. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass dieser Satz, Gottes Barmherzigkeit ist groß, heute dein Ohr, dein Auge und dein Herz erreicht und tief in dir Resonanz findet. Das soll heute mitschwingen. Bei allem, was wir heute reden werden, bitte hab diesen Satz vor Augen, seine Barmherzigkeit ist groß. Jetzt können wir uns mit dem nächsten Satz beschäftigen. Was soll das, Paulus? Wieso schreibst du das? Wegen eurer Sünden, wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Was willst du denn? Lass doch Vergangenheit Vergangenheit sein. Aber Paulus macht hier etwas bewusst, damit wir nach vorne schauen können, damit wir die Zukunft und dieses Leben leben können und genießen können. Er zeigt uns ganz kurz, wo wir herkommen. Lass uns mal drüber reden, was das bedeutet, dass wir in Gottes Augen tot waren wegen unserer Sünden. Oder ich sag mal, lass uns erst drüber reden, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, wir haben Fehler gemacht, schlimme Fehler. Und Gott ist so enttäuscht und sagt, für mich seid ihr gestorben. Es bedeutet nicht, dass Gott sich ein paar Regeln aufgestellt hat so eine Religion gegründet. Und weil wir diese Regeln nicht befolgt haben, weil wir sie übertreten haben, gebrochen haben, ist Gott jetzt böse und enttäuscht. Sitzt da irgendwo im Himmel und sagt, bäh. Es bedeutet nicht, dass es darum geht, wir haben etwas getan und das ist so verabscheuungswürdig, dass es nicht verdient, Leben genannt zu werden. Ich sage euch, was es bedeutet und dann erkläre ich, warum. Es kommt eher darauf an, wie wir gehandelt haben, wie wir gedacht haben, die Art und Weise, die unser Leben prägte. Und hier geht es nicht darum, was hast du letztendlich getan oder was hast du letztendlich gedacht, sondern es geht darum, wo hast du gelebt. Ihr erinnert euch, wir beginnen, erster Punkt, der Ort ohne Gott. Es kommt nicht so sehr darauf an, was du tust, was du denkst, sondern es kommt darauf an, wo du wohnst oder besser gesagt, wo du sitzt. Paulus kann diese Aussage so machen, weil er kurz zuvor erklärt hat, wie es dazu kommt. Wir gucken uns also jetzt den Kontext an. Alle, die öfters mal im Gottesdienst waren, die wissen, jetzt kommt irgend so eine Analyse. Ja. Aber Kontext ist ja nicht nur in der Bibel oder in der Kirche zu Hause. Es gibt einen kulturellen Kontext, einen politischen Kontext, sozialen Kontext und so weiter. Wir schauen also das Drumherum an. Und spannend ist, davor im Vers 2 macht Paulus erstmal eine Ansage, bevor er zu Vers 4 und 5 kommt. Nämlich, er erinnert uns daran, wo wir herkommen. Und da heißt es im Vers 2, ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und seid dem gefolgt, der über die unsichtbaren Mächte zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Okay, ein langer Vers, wir nehmen ihn jetzt kurz mal auseinander. Also erstmal bin ich für eure Baustelle dankbar, denn ich habe hier so einen Maßstab bekommen. Übrigens, Markus hat uns gestern hier herumgeführt. Er war so begeistert von seiner Gemeinde. Er ist so begeistert darüber, was hier läuft. Und Nicole hat es ja schon gesagt, gestern waren so viele Menschen da und in der Halle nebenan, da hat sich einiges bewegt. Übrigens, ich möchte euch was sagen. Der Satz ist jetzt leider nicht von mir, den habe ich von einer guten Freundin, die ich kennengelernt habe vor kurzem. Sie sagte, es steht in der Bibel geschrieben, ich werde meine Gemeinde bauen, sagt Jesus, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das bedeutet, das Beste, worin du dich investieren kannst, ist die Gemeinde. Denn sie hat Zukunft und deshalb, wenn du hier dabei bist, wenn du dich finanziell beteiligst oder mit anpackst praktisch, willkommen im besten Investment, den es geben kann. Ihr richtet euch nach den Maßstäben dieser Welt, sagt Paulus. Das bedeutet, ihr habt so gelebt, wie es in der Welt üblich war. Es geht also gar nicht darum, dass er mit uns schimpft oder sagt, wie konntest du nur? Und ganz ehrlich, wenn wir uns unsere Welt anschauen, ich frage mich immer wieder, das gibt's doch nicht. Wieso handeln Menschen so? Wieso sind manche so fies, so verletzend, so erniedrigend? Und manchmal sage ich das auch zu mir, Albert, wie konntest du nur? Wie konntest du nur? Wieso verletzen Menschen einander? Wieso tun Menschen einander weh? Wie kommt es dazu? Will jemand dem anderen was Böses? Eigentlich nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir eine andere Sehnsucht in uns haben. Und jetzt kommt die Auflösung von Paulus und ich bin so dankbar. Er sagt, ihr habt euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Und das ist, wenn ich meinen Maßstab in der Hand habe und hier steht 30 Zentimeter drauf und ich lege es an irgendein Objekt, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, das hat eine Breite von 30 Zentimeter, weil das mein Maßstab ist. Und deshalb ist Paulus hier so gut und er umarmt die Menschen, er tadelt sie nicht, sondern er sagt, wo sie herkommen. Er sagt, das Problem war der Ort, an dem ihr gelebt habt. Und in diesem Vers beschreibt er dann weiter. Er sagt, ihr seid dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Die unsichtbare Welt zwischen Himmel und Erde, da gibt es Mächte und sie herrschen darüber. Und das bedeutet, jeder, der in diesem Bereich lebt, ist unter der Herrschaft der Mächte in diesem Bereich. Ich dachte, okay, das ist irgendwo zwischen Himmel und Erde. Kennt ihr diesen Ausdruck, ja, irgendwo zwischen Himmel und Erde? Und dann habe ich mich so hingesetzt, habe gesagt, wo ist das denn eigentlich zwischen Himmel und Erde oder zwischen Erde und Himmel? Und dann ist es mir so richtig bewusst geworden. Ich dachte, das ist ja da, wo ich bin. Da unten ist die Erde, da oben ist der Himmel. Das heißt, ich bin das, wir sind das. Alle Menschen werden zwischen Himmel und Erde geboren und sind grundsätzlich erstmal in diesem Herrschaftsgebiet und leben nach den Maßstäben dieser Welt. Und es gibt auch keinen anderen Weg. Es sind diese Maßstäbe da und deswegen verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten. Wessen Herrschaftsgebiet ist es denn? Und jetzt wird es ein bisschen kritisch. Vor allem jetzt für alle die jetzt mit dem Glauben nicht so viel am Hut haben. Ich bitte euch, bitte nicht gleich aufstehen und weggehen, okay? Auch zu Hause, bitte noch nicht ausschalten. Ich erkläre das gleich. Er sagt, der Herrscher dieses Herrschaftsgebietes ist der, dessen Geist in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Das heißt, es ist der Gegenspieler Gottes ist. Es ist der, der nicht will, dass Menschen auf Gott hören, weil er weiß, weil sie dann sein Herrschaftsgebiet verlassen, weil es dann das beste Leben ist. Und deswegen sagt Paulus, ihr wart tot, weil man dieses Leben nicht Leben nennen kann, weil das Leben keine Perspektive hat, keine Zukunft, keine Ausrichtung, keine Vision. Ich weiß nicht, was morgen kommt. Ich weiß nicht, was nach dem Tod ist. Es ist ein Leben voller Angst. Und Paulus sagt, so lebtet ihr alle früher. Und auch das möchte ich jetzt sagen, und ich bitte dich, wenn das vielleicht ein bisschen zu stramm ist, drück mal ein Auge zu. Es gibt nur zwei Herrschaftsgebiete. Es gibt keinen neutralen Raum. Wenn du sagst, ich habe zwar mit Gott nichts am Hut, aber ich habe auch nichts dagegen, heißt das nicht, dass du irgendwo neutral bist. Es gibt nur dieses Herrschaftsgebiet oder ein anderes, über das ich noch sprechen werde. Und deshalb, wenn du jetzt an diesen Punkt mit mir gekommen bist und du sagst, okay, ich möchte so nicht mehr weiter. Oder es ist gut, dass ich jetzt weiß, dass ich nicht mehr so bin, wie ich früher war oder dort bin, wo ich mal gewesen bin. Dann ist es an der Zeit zu sagen, ich will hier nicht mehr sitzen bleiben. Und deswegen möchte ich dich einladen, etwas zu tun. Du musst dich jetzt ganz besonders anstrengen. Du musst dich jetzt entscheiden. Du wirst jetzt ein gutes Leben führen. Du wirst ein guter Mensch werden. Und dann wird alles gut. Nein, das ist natürlich Spaß. Das kann keiner. Aber wozu ich dich einlade, ist, etwas zu tun oder besser gesagt, etwas anzunehmen, was schon getan wurde. Und das steht im Vers 5. Wir erinnern uns, Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Und jetzt kommt es. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus auferweckt hat. Und er hat uns mitversetzt in die himmlischen Welten in Christus. Was bedeutet das? Ganz kurz zusammengefasst, das bedeutet, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Dass Jesus Christus lebte, so wie wir gelebt haben. Er war in dieser Welt, aber er war nicht von dieser Welt. Das heißt, er war nicht im Herrschaftsgebiet von dem, der hier seine Macht ausübt. Und deswegen konnte er ein Leben führen ohne Sünde. Er wurde danach ungerechtigterweise verhaftet, zum Tode verurteilt und hingerichtet. Und ich verrate dir ein Geheimnis. Es heißt in der Bibel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aus Sünde folgt der Tod. Jesus hatte keine Sünde. Was hätte nicht folgen dürfen? Der Tod. Jesus hätte eigentlich gar nicht sterben können. Jesus war sündlos, er war perfekt, er war wie das perfekte Lamm, das Opferlamm. Und damit er sterben konnte, hat er was getan? Er hat meine, deine und die Sünde der ganzen Welt, die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen und hat sie in den Tod mit hineingetragen. Er ist in unseren Zustand gekommen, in diese Welt, in dieses Herrschaftsgebiet und hat all die Schuld auf sich genommen und mit dem Leben dafür bezahlt. Aber er ist nicht tot geblieben, weil er schuldlos war, weil er den Tod nicht verdient hat, weil er nicht hätte sterben sollen, hat er nun die Macht und sein Vater im Himmel hat ihn auferweckt. Er ist nicht tot geblieben, er wurde auferweckt und ist am 40. Tag, wir feiern das, Christi Himmelfahrt, ist in den Himmel aufgefahren zu seinem Vater und sitzt jetzt dort zu seiner Rechten. So, und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, Moment, Albert. Ich verstehe das, okay, Herrschaftsgebiet und so zwischen Himmel und Erde, habe ich verstanden. Gut, wir werden mit auferweckt. Wie geht das? Indem ich daran glaube, dass Jesus Christus meine Schuld auf sich genommen hat und nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist. Und wenn ich mich an ihm festhalte, wenn ich ihn ergreife, da werde ich mit ihm zusammen auferweckt. Ich nehme also das an, was getan wurde. Nicht ich handle, nicht ich bin so gut, nicht ich stehe auf und sage, boah, hier bleibe ich nicht mehr sitzen, sondern ich halte an Jesus fest und werde mit ihm zusammen mit auferweckt. Auch gut. Aber ganz ehrlich, ist jemand von euch jetzt irgendwie im Himmel, in einer anderen Welt? Wir leben doch weiterhin zwischen Himmel und Erde, oder? Wie ist das denn? Was erzählst du uns da, Albert? Irgendwie, was ist das für eine Theologie? Wir sind doch immer noch da. Und das ist so eine schöne Stelle, an die ich mich jetzt erinnere. Es heißt in einem der Briefe, wir sind Fremdlinge hier auf dieser Welt. Wir sind nur vorübergehend hier. Wir wandern durch und wir wissen, das ist nicht der Ort, an den wir gehören. Als ich mich mit dieser Stelle beschäftigt habe, habe ich mal die englischen Übersetzungen geblättert und an einer Übersetzung bin ich hängen geblieben. Da heißt es im Englischen, we are aliens in this world. Und ich dachte mir, ey, eigentlich cool, nein, wir sind keine Marsmännchen, aber wir gehören nicht in diese Welt. Wir sind hier nicht zu Hause, sondern vorübergehend, weil wir mit auferweckt wurden und wir kommen jetzt zum Punkt 3 der Predigt, das ist der Höhepunkt, wir wurden mitversetzt in die himmlischen Welten in Christus. Also hier wird es heller, merkt ihr? Übrigens, da, wo Christus ist, da kommt das Licht durch. Und ich hatte im Lobpreis hatte ich einen starken Eindruck, dass es hier Menschen gibt, die ihr Fenster zugemacht haben. Aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Dingen, die passiert sind in der Vergangenheit. Und sie fühlen sich so, als hätte Gott sich von ihnen abgewandt. Als würde er nicht mehr zu ihnen reden. Und ich möchte dir heute sagen, dass Gott vor deinem Fenster steht. Und er wartet, bis du es wieder öffnest. Er möchte dich berühren. Er möchte in dein Leben hinein. Er möchte die Wunden heilen, die passiert sind. Und er möchte Frieden bringen. Öffne dein Fenster wieder. Wir wurden also mitversetzt in die himmlischen Welten mit Christus. Und ich weiß, das ist jetzt noch nicht so eine coole Aussage, wo jeder jetzt ausrastet und sagt, wow, come on, preach it oder so. Aber ich erkläre jetzt, warum das so gut und so wichtig ist. So ein paar Folgen davon. Erstens, wir wurden mitversetzt, man kann das auch übersetzen als wir wurden mit hingesetzt. Und das ist die erste gute Nachricht für dich heute vielleicht. Du darfst sitzen. Und schaut mich an, sehe ich so aus, als hätte ich irgendwie Angst? Würde ich immer, gucke ich immer nach links und nach rechts und bin in Lauerstellung und rechne mit Gefahr und würde jetzt gleich weglaufen wollen? Also ich hoffe, euch geht es auch nicht so bei dieser Predigt. Das ist eine erste Aussage. Wenn wir mit Christus mitversetzt wurden in den Himmel, dann bedeutet es, dass wir sitzen dürfen. Und wenn wir sitzen, dann finden wir Frieden. Und ich lade dich ein, heute das dir greifbar zu machen, dir das bewusst zu machen, dass du sitzen darfst. Du darfst zur Ruhe kommen in Christus. Du musst keine Angst haben. Keine Angst vor morgen, vor dem, was kommt, was dich jetzt so alles beschäftigt. Du darfst dich hinsetzen. Du darfst Frieden finden in Christus. Zweite Aussage, und jetzt wird es interessant, auch für alle die gerne mal Wortanalyse machen und so weiter. Dieses Wort, wir wurden mitversetzt in die himmlischen Welten, bedeutet im Griechischen sukkatizo. Also bestimmt habt ihr das noch nie gehört, der ein oder andere vielleicht schon, ich vor dieser Predigt auch nicht. Und dieses sukkatizo ist eine Zusammensetzung aus sun oder syn, das ist eine Ableitung von suk, das syn kann sich bestimmt der ein oder andere denken, bedeutet mit. Und katizo bedeutet sitzen oder hineingesetzt werden. Und dieses mit drückt aus eine ganz enge Verbindung, eine intime Gemeinschaft, etwas, was so fest miteinander verbunden ist. Und schaut mal, wir, wenn wir mit Christus mitversetzt wurden in den Himmel, dann bedeutet es, wir sind ihm ganz nah, wir sind so close. Wir sind so wie er. Er prägt uns. Wir sehen so wie er, wir denken so wie er. Wir haben so einen Blick auf das, was um uns herum passiert. Wir sind mit ihm dicke. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich dieses Bild malen? Wie kann ich das noch greifbarer machen? Ich wünsche mir so ein bisschen hyperventilieren bei diesem Ausdruck. Wow, dass ich greifen kann. Was ist das denn, dass ich jetzt mit Jesus im Himmel, in den Himmel versetzt wurde? Und ich habe gefunden, dass dieses Wort ein weiteres Mal im Neuen Testament vorkommt. Und es ist eher ein Negativbeispiel. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die so miteinander waren. Und um das zu zeigen, muss ich jetzt die Bühne kurz verlassen. Ich hoffe, dass das für die Kameraleute einfach machbar ist und dass sie gleich nicht viel sehen, denn das gehört dazu. Eine Gruppe von Menschen hat Jesus verhaftet und sie haben ihn zum hohen Priester geführt. Es war ihr Wunsch, dass Jesus getötet wird. Es war ihr Wunsch, dass mit Jesus kurzer Prozess gemacht wird. Es war ihr Wunsch, dass Jesus nicht mehr da ist. Und sie waren sich darin eins. Und diese Bibelstelle finden wir in Lukas Evangelium Kapitel 22, Vers 55. Da heißt es, dass diese Menschen zusammen waren. Und da heißt es, da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, setzte sich Petrus mitten unter sie. Sie waren sich eins in dem, was sie tun wollten. Und sie saßen beisammen. Hier steht dieses Sukkatizo. Und jetzt kommt es. Als ich das gelesen habe, sind mir so richtig die Augen aufgegangen. Und ich habe gesagt, Petrus, was machst du da? Du sitzt da, wo du nicht hingehörst. So wie ich jetzt als Prediger mich hier in die Reihe setze und ihr denkt vielleicht, okay, kannst du wieder bitte auf die Bühne kommen? Okay, ich komme. Und Petrus saß dort und jetzt verrate ich euch noch was über Petrus. Kurze Zeit zuvor sagte Petrus zu Jesus, wenn alle dich verlassen werden, ich werde das nicht machen. Jesus, ich bin so hot, ich bin so heiß, so tough, ich bin so tapfer. Wenn alle dich verlassen, ich werde das nicht tun. Und auch hier habe ich das in einer Predigt gehört letzte Woche. Unsere Gastpredigerin hat das gesagt. Ich glaube, dass Petrus in diesem Moment es total ernst gemeint hat. Er würde es nie tun, er würde Jesus nie verlassen. Er würde alles für ihn geben. Und dann passiert Folgendes. Petrus hat sich dahin gesetzt, wo er nicht hingehörte. Er war mit ihnen nicht Sukkatizo. Aber dieser Einfluss, dieses Umfeld, wo er war, hat dazu geführt, dass er Jesus verleugnet hat. Es hat nicht lange gedauert. Eine Mitarbeiterin erkennt ihn und sagt, du bist doch auch einer von denen. Petrus sagt, nein, was, ich? Nein, du verwechselst mich. Doch, 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 du gehörst auch zu Jesus. Und dreimal sagte er, nein, ich kenne Jesus nicht. Dann kräht der Hahn und im Vers 62 heißt es dann, Petrus aber lief hinaus und weinte bitterlich. Ich möchte dir sagen, wenn du gerade mit Dingen zu kämpfen hast, wenn du merkst, wie du immer wieder in die gleiche Falle tappst irgendwie, ins gleiche Fettnäpfchen und immer wieder erlebst du diese Ausrutscher und schon wieder hast du etwas getan, wofür du dich verurteilst und du denkst, wieso bin ich so? Bin ich denn so schlecht? Wieso kann ich das nicht lassen? Ich möchte dir die Frage stellen, wo sitzt du? Wo sitzt du? Wer hat Einfluss in deinem Leben? In welchem Einflussbereich bist du? In welchem Herrschaftsgebiet? Bist du mit Jesus Christus Sukkatizo verbunden in den himmlischen Welten oder begibst du dich an Orte und sagst dir, dass ich schaffe das schon? Ich kriege das schon hin. Nein, ich werde standhalten. Heute lade ich dich ein, aufzustehen und da wegzugehen. Verlass diesen Ort. Sei es in echt oder virtuell. Geh da raus. Du bist mit Christus verbunden. Du wurdest mit ihm in den Himmel mitversetzt. Und auch eine Kleinigkeit, bevor wir zu den letzten Punkten kommen. Wir sind schon jetzt mit Christus im Himmel. Wir sind in ihm im Himmel, in den himmlischen Orten. Aber es kommt der Tag, wenn wir nicht nur im Geiste mit ihm dort sind, sondern auch leibhaftig. All das hat irgendwann ein Ende und ich freue mich schon auf diesen Tag, wenn ich in seiner Nähe sein werde. So wie er ist, werde ich ihn sehen und auf diesen Moment freue ich mich so und meine Sehnsucht steigt von Tag zu Tag, meinem Herrn, meinem Schöpfer Christus zu begegnen und das gibt mir Freude und Kraft in diesem Leben. So, was ändert sich jetzt? Jetzt weiß ich, ich bin mit Christus verbunden. Ich bin mit ihm in die himmlischen Orte versetzt worden. Er ist mein Halt. Er ist der, der auf mich Einfluss hat. Er ist der, der mich führt und mit dessen Augen ich sehe. Was ändert sich genau das? Punkt 4, Perspektivwechsel. Weil ich das weiß, kann ich ganz anders mit dem umgehen, was in diesem Leben mir passiert. Und sind wir doch ehrlich, das Leben ist nicht fair, oder? Es passieren Dinge, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen, Schicksalsschläge, Erkrankungen, Verletzungen. Wir verlieren einen Menschen, der uns nah war. Menschen, die viel zu früh von dieser Erde gehen. So viele Fragen können wir uns stellen. Warum, Gott? Warum lässt du das zu? Warum passiert das? Und übrigens ist es voll in Ordnung, nach dem Warum zu fragen. Das hat Jesus auch gemacht. Das ist so spannend. Jesus lebte sein Leben und er hat das richtig gemeistert, weil er unter dem Einfluss seines Vaters war. Bis zu diesem Punkt dachte ich, wow, den kann nichts umhauen, wie macht er das bloß? Und dann kommt dieser eine Moment, Jesus hängt am Kreuz und stellt diese Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich habe lange über dieses Thema nachgedacht. Es gibt da so richtige theologische Diskussionen darüber. Ich glaube, dass in diesem Moment kam die ganze Schuld der Menschheit auf ihn. Und in diesem Moment wurde Jesus in unser Dasein hineingezogen und fühlte sich verlassen. Ihm fehlte die Perspektive, in diesem kurzen Moment die Perspektive des Himmels. Und er dachte, Gott ist nicht da gerade in dieser Zeit. Aber es hat nicht lang gedauert, dann wurde sein Blick wieder klar und er sagte, jetzt ist es vollbracht. Und dann hat er seinen Geist aufgegeben, ist gestorben und mit sich hat er all diese Schuld mitgerissen. Und nun dürfen wir heute spüren, wie diese Last von unseren Schultern fällt. Und wenn du das noch nie erlebt hast, wenn du noch nie erlebt hast, wie Gott dir vergibt und heute irgendwie hier reingekommen bist oder wenn du zu Hause bist und irgendwie zufällig eingeschaltet hast, heute ist ein Tag, ich lade dich dazu ein, das anzunehmen, endlich diese Lasten loszuwerden, weil Jesus sie schon getragen hat. Wir haben einen Perspektivwechsel. Und ja, ich habe auch echt Sehnsucht danach, dass dieses Jahr Veränderungen bringt. Ich habe Sehnsucht danach, dass ich in diesem Jahr sagen kann, Corona ist ein Bier. Ich würde mir so wünschen, dass in diesem Jahr wir Isolation mit Stromkabel und Fassaden zusammenbringen. Ich würde mir so wünschen, dass Tests wieder in die Schule gehören. Und ich würde mir auch wünschen, dass positiv etwas Positives ist. Aber weil ich weiß, dass meine Verbindung, dass mein Platz im Himmel ist, haut mich das alles nicht um. Ich gehe ganz anders durch dieses Leben. Denn wir kommen jetzt zum letzten Punkt, Punkt 5, die Ewigkeit in Christus. Ich liebe diesen Vers, der jetzt kommt, Vers 7. Wir erinnern uns an das alles, was Paulus gesagt hat. Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wir waren tot, aber er hat uns geliebt. Er hat uns mit Christus mit auferweckt und er hat uns mitversetzt in die himmlischen Orte. Und jetzt kommt es. Was passiert dort im Himmel? Haben wir dort einfach nur einen Platz, der für uns festgehalten wird? Oder was bedeutet es, dass wir dort sind? Es bedeutet Folgendes, Vers 7. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte erweise an uns in Christus. Okay, ich glaube, der Vers wird da auch angezeigt. Ihr könnt euch den ruhig nochmal durchlesen und nochmal durchlesen und nochmal durchlesen. Was passiert da im Himmel? Im Himmel, wenn wir dahin versetzt wurden, wird die Gnade in Güte ausgegossen. Der Segen wird im Himmel ausgegossen. Das, was wir hier erleben auf dieser Erde, kann niemals ein Grund sein, um den Segensfluss zu unterbrechen. Es ist nicht so, dass wir hier bitten müssen, Herr, segne doch, hilf mir doch, sei doch für mich da. Und dann sendet er seine Hilfe und auf dem Weg kann da irgendwas dazwischen kommen. So nein, die Hilfe, die Gnade, der Segen wird im Himmel ausgegossen. Weil wir mit ihm dort sind, werden wir dort gefüllt und nichts kann diesen Fluss unterbrechen. Hörst du? Die Verbindung ist direkt. Es gibt keine Störungen, kein Erdbeben, kein Schicksalsschlag. Das hier, was du hier erlebst, kann dir das nehmen. Du bist fest verbunden im Himmel mit Christus. Und jetzt hör dir mal diese Superlativen an, die da stehen. Es ist nicht einfach nur Gnade, sondern Gnade in Güte. Es ist nicht ein bisschen Gnade in Güte, das wir bekommen, sondern wir bekommen den Reichtum an Gnade in Güte. Und es ist auch nicht ein bisschen Reichtum, sondern überragender Reichtum seiner Gnade in Güte. Wow. Kannst du dir das mal auf der Zunge zergehen lassen? Die Art und Weise, wie du stehst, hängt davon ab, wo du sitzt. Diesen Satz sagt ein Politiker, ein amerikanischer, im Vorfeld von Wahlen. Ich weiß nicht mehr, welche Wahlen das waren, ob es Wahl eines Richters war ins oberste Gerichtshof oder Wahl eines Botschafters. Auf jeden Fall wollte dieser Politiker sagen, je nachdem, wo du sitzt, in welchem Gremium, hast du eine Macht, eine Autorität. Du kannst ganz anders auftreten im Leben. Und übrigens, ein Richter im obersten Gerichtshof in den USA hat zum Teil mehr Macht als der Präsident. Was ich dir heute sagen möchte, wenn du mit Jesus Christus mitversetzt worden bist in die himmlischen Welten, dann sitzt du im wichtigsten, einflussreichsten Gremium, das es geben kann. Du darfst durch dieses Leben gehen und den Dingen mit breiter Brust begegnen. Nicht mit deiner breiten Brust, sondern mit seiner. Mit seiner Autorität, mit seiner Kraft, mit seiner Erfüllung, mit seiner Gnade. Und ich lade dich ein, dieses Leben zu nehmen und zu sagen, ich gehe durch dieses Leben. Und nicht nur ich alleine, sondern ich möchte so viele Menschen wie möglich dazu einladen, von diesem Sessel aufzustehen. Nicht aus eigener Kraft, sondern sich an Jesus festzuhalten. Das möchte ich heute tun. Ich möchte dich dazu einladen, diesen Schritt zu gehen. Wenn du schon Jesus kennst, dich schon für ein Leben mit Jesus entschieden hast, schon mit Jesus lebst, dann ist heute das eine kleine Erinnerung, wer du eigentlich bist und wo dein Sitz ist. Wenn du aber sagst, ich kenne diesen Jesus noch nicht, ich habe mich noch nie für ihn entschieden und ich möchte das, ich will es mit ihm probieren. Ich habe vieles in diesem Leben versucht, aber irgendwie gibt mir das alles keine Befriedigung, keinen Sinn, ich sehe keine Perspektive. Ich lade dich heute dazu ein, diesen einfachen Schritt zu tun und zu sagen, Jesus, ja, ich will mit dir mit auferstehen. Ich will rausgerissen werden aus dem Bisherigen, aus diesem Schlamassel, aus dieser Perspektivlosigkeit, aus dieser Sinnlosigkeit. Ich will es mit dir probieren. Wenn du da bist, öffne dich jetzt mir. Ich will dich erleben, ich entscheide mich für dich. Und wenn du das tun möchtest, dann würden wir gerne als Gemeinde mit dir zusammen beten. Gemeinde, ich lade euch ein, jetzt in eine Gebetshaltung zu kommen. Ihr könnt gerne die Augen schließen oder nach unten gucken, dass wir so ein bisschen Privatatmosphäre für diese Menschen schaffen. Und jetzt ist es deine Zeit, jetzt kannst du darauf reagieren. Wenn du heute da bist und du sagst, ja, ich bin es, ich möchte, dass ihr für mich betet, ich will diesen Schritt mit Jesus gehen, dann lass mich deine Hand sehen und wir beten gerne als Gemeinde für dich. Bist du heute da? Dann gib mir ein kurzes Handzeichen. Danke. Wer ist noch da? Und noch eine Einladung. Ich habe heute das Beispiel von Petrus erwähnt, dass Petrus Jesus verleugnet hat, weil er am falschen Ort gesessen hat. Und er weinte bitterlich. Es hat Jesus dann eine ganze Zeit gekostet, Petrus wieder aufzurichten und zu sagen, Petrus, du hast den Auftrag, meine Gemeinde zu leiten. Ich habe dich nicht verstoßen, ich habe dich nicht verleugnet. Ich habe dich nicht abgelehnt wegen dem, was du getan hast. Und ich glaube, dass Gott heute auch zu euch sprechen möchte. Wenn du heute da bist, und du hast das in deinem Leben gehabt. Du hast irgendwie dich zurückgezogen von Jesus. Du hast die Verbindung verloren. Du hast ihn vielleicht sogar abgelehnt oder hast nicht zu ihm gestanden. Vielleicht glaubst du, dass er dich jetzt nicht mehr möchte, dass er sich irgendwie von dir abgewandt hat. Dann möchte ich dir heute sagen, er hatte dich nie verlassen. Er hat dich nie abgelehnt. Er wartet auf dich mit offenen Armen und sagt, komm wieder zu mir nach Hause. Also würde ich gerne jetzt auch für die beten, die den Weg zurück zu Jesus finden wollen, die irgendwie auf der Strecke geblieben sind, die mal am falschen Ort waren, unter falschen Menschen, die irgendwie den Anschluss verloren haben. Ich lade euch ein, wieder nach Hause zu kommen. Wenn du heute da bist, würde ich gerne auch für dich beten. Gib mir ein kurzes Handzeichen und wir beten für dich als Gemeinde. Danke. Danke. Wer ist noch da? Kommt. Kommt wieder nach Hause. Jesus wartet auf euch. Es ist dein Tag heute. Danke. Und lasst uns jetzt als Gemeinde beten. Bitte betet jeder für sich so ein bisschen leise. Aber sagt es in euren Worten. Wenn du dich gemeldet hast, du musst jetzt nicht nachsprechen, was ich sage, aber sprich deine Worte aus oder schließ dich einfach dem an, was ich sage. Es ist so gut, nach Hause zu kommen. Es ist so gut, bei Jesus zu landen. Es ist die beste Entscheidung deines Lebens gewesen. Ich bete. Vater im Himmel, danke dir. Danke, dass du uns eine Perspektive gibst. Danke, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Und danke, dass du heute Menschen zu dir rufst. Jesus Christus, du hast für unser Leben bezahlt. Du hast all die Schuld auf dich genommen, die wir eigentlich hätten tragen müssen und auch ihre Konsequenzen. Und jetzt kommen wir zu dir, halten an dir fest und mit dir werden wir auferweckt und aus diesem schuldbeladenen Leben herausgerissen. Herr, ich bete, dass die Menschen, die sich gemeldet haben, jetzt spüren, wie diese Last, wie diese Verurteilung, wie diese Schuld von ihren Schultern fällt. und wie sie diese Leichtigkeit erleben. Ich bete, dass Freude wieder in ihr Leben kehrt, dass wieder ihre Augen leuchten, Herr. Da, wo es trüb geworden ist, Jesus, dass wieder Freude in das Leben hineinkommt. Neues Leben, neue Perspektive, neuer Sinn, neues Leben mit dir. Danke, Jesus, dass du sie jetzt berührt hast und danke, dass du mit ihnen gehst. Amen. Und wir wollen als Gemeinde wollen wir diese Menschen, diese Rückkehrer, die zu Jesus gekommen sind, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Gute Entscheidung.